Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
Etwas, das in diesem Podcast immer wieder vorkommt, ist das Wort Mikronährstoffe, überhaupt die Mikronährstoffe, die ja auch bei dir in der Praxis eine große Rolle spielen. Und wir kommen dann heute auch mal auf das Feld, hatten wir auch schon mal eine Podcast-Episode, Wirkung, Nebenwirkung. Wir kamen damals schon eigentlich zu dem Fazit, das sind alles Wirkungen. Die eine ist gewollt und die andere ist nicht gewollt. Wie ist denn das bei den Mikronährstoffen? Gibt es da auch ungewollte Reaktionen, Wirkungen?
Also ein paar einzelne, ja, die können wir gleich mal besprechen. Aber grundsätzlich ist es ja so, dass das eigentlich Essen ist, ne? Also und wenn wir was essen, dann spricht man da ja auch nicht von Nebenwirkungen. Also wenn ich jetzt Brot esse und ich esse 5 Scheiben Brot mit Nutella oder so, dann ist mir nachher schlecht. Dann kann ich natürlich behaupten, das war eine Nebenwirkung von dem Brot. Also so fühlt sich das zumindest für mich an. Natürlich muss man das auch wieder ein bisschen einschränken. Also natürlich, wenn man sehr hohe Dosen gibt von irgendwas, zum Beispiel von Zink in den USA, gibt man 150 Milligramm oder 200 Milligramm Zink zum Beispiel, dann ist das eine therapeutische Dosis. Und dann kann es schon sein, dass man da irgendwelche Beschwerden bekommt. Ja, und da können wir auch gleich mal drauf eingehen. Aber im Allgemeinen, also so wie ich das mache, gibt es eigentlich keine unerwünschten Wirkungen von den Mikronährstoffen. Da rufen nämlich manchmal Leute echt an und sagen, ich habe Angst, ich habe mich irgendwie, das hatte ich gerade letzte Woche, ich glaube, ich nehme zu viel Zink, seit ich jetzt bei Ihnen war, vor 2 Wochen. Und wir wissen ja, dass Zink eigentlich nicht gut hochgeht, ja, also nach 2 Wochen ist da sowieso mal gar nichts passiert und nicht bei den Dosierungen, die ich gebe. Aber wenn sich jemand meldet und sagt, ich habe jetzt auf einmal so einen metallischen Mundgeschmack und dann denkt er, er hat eine Zinkvergiftung, der Mensch, dann ist es einfach nicht so. Aber das kommt oft vor, ja. Die Leute fragen oft nach, weil sie eben im Internet auch eine große Möglichkeit haben, Sachen nachzulesen und fragen dann oft nach, könnte das mit den Mikronährstoffen zusammenhängen? Kann ich ja auch verstehen, finde ich ja auch gut, dass sie nachfragen. Aber ich glaube, einige Fragen können wir hier im Podcast schon beantworten.
Beginnen wir vielleicht mal, weil das ist gerade so im Nebensatz passiert. Tatsächlich müssen wir die Mikronährstoffe auch so ein bisschen betrachten, dass wir sie brauchen, weil sie halt nicht mehr in unserer Nahrung sind. Das ist auch schon ein Thema hier im Podcast gewesen. In einem Apfel ist nicht mehr so viel Vitamin C drin wie noch vor 30, 40 Jahren. Das heißt, wenn Vitamin C fehlt, müssen wir es uns halt irgendwie zuführen.
Ja, genau. Also wir brauchen grundsätzlich von allem eigentlich ein bisschen mehr. Es gibt Leute, die nehmen richtig viel auf. Also es gibt Leute, die stehen wirklich gut da, aber das ist absolut nicht die Regel. Und deshalb halte ich es für sinnvoll, die Mikronährstoffe mal kontrollieren zu lassen.
Genau, und dann wird entsprechend als Nahrungsergänzung, sage ich einfach mal so, weil es die Nahrung nicht mehr hergibt, dann dieses oder jenes genommen.
Genau, und da gibt es eine ganz große Varianz. Also es gibt Leute, die brauchen nur ganz wenig oder die brauchen eigentlich gar nichts. Da kann man sogar beim Selen zum Beispiel, kann man gucken, ob man das eventuell über Nüsse regelt. Vielleicht brauchen die gar kein Selen, weil der Wert nur ein bisschen unterm Bereich ist, in dem wir ihn gern hätten. Aber bei Magnesium zum Beispiel haben wir eine ganz große Spanne. Also da gibt es Leute, die kommen klar, es gibt Leute, die brauchen gar nichts, weil sie einen super Magnesiumwert haben. Aber es gibt auch Leute, die brauchen 800 bis 1000 Milligramm am Tag, was schon echt ordentlich ist. Und ja, brauchen einfach deutlich mehr. Und da ist wirklich, wirklich jeder eigen. Aber das haben wir auch nochmal in anderen Podcasts besprochen, gerade auch über Magnesium. Da haben wir, glaube ich, auch einen eigenen Podcast zu.
Ich kann das Beispiel noch Vitamin D3 auch aus meiner eigenen Erfahrung. Ich nehme relativ hohe Dosen, habe aber auch nur einen durchschnittlichen Wert.
Ja, genau. Und da sind die Unterschiede riesig. Ich habe gestern einen Patienten gehabt, das ist ein Mann, ein großer Mann, wo man schon immer sagt, Männer brauchen eigentlich mehr Vitamin D. Und dann ist er auch noch groß und er arbeitet eigentlich eher im Haus. Also ist jetzt niemand, der draußen an der frischen Luft arbeitet. Jetzt ist sowieso Winter, jetzt bilden wir sowieso kein Vitamin D. Aber man könnte ja denken, dann im Sommer hat er ganz viel sich reingeschafft und könnte man denken, hält eh nicht bis jetzt, bis Dezember. Also das ist sowieso längst vorbei. Gut, der arbeitet drin und kriegt eigentlich keine Sonne und der kommt klar mit 1000 Einheiten in der Woche oder so. Also so ein Mini, also wo ich denke so, was ist das denn? Ja,
ist eigentlich nichts, ne?
Eigentlich nichts, ja. Also da frage ich mich dann, woher kommt das bei dem? Das ist erstaunlich einfach, ja. Aber ansonsten gibt es auch Leute, die brauchen, habe ich jetzt auch gerade letzte Woche gehabt, eine Frau tatsächlich, die nimmt alle 2 Tage 20.000 Einheiten und ist immer noch nicht im guten Bereich. Das ist echt verrückt, ja. Also die braucht richtig viel. Also da ist wirklich eine riesige Spanne. Es gibt eine ganz große Spanne. ja, wie viel jeder wovon braucht.
So, und da sind wir schon bei dem Punkt, diese ganze Geschichte, weil es gibt ja so viele, haben wir auch schon drüber gesprochen, im Supermarkt, in der Drogerie, so viele Präparate. So einfach ist es nicht. Tatsächlich fängt es an mit einer Therapeutin und einem Therapeuten, um einfach erstmal zu schauen, was fehlt, ne?
Ja, das wäre sinnvoll. Und es gibt mittlerweile nämlich auch Firmen, die verkaufen ganz hochdosiertes Vitamin D, also 50.000 Einheiten. Und wenn da jemand jeden Tag was nimmt, das könnte schon irgendwann mal Probleme machen. Ja, also 50.000 jeden Tag finde ich jetzt, wahrscheinlich wird nicht viel passieren, aber es könnte zum Beispiel bei dem Mann, der nur 1.000 Einheiten braucht in der Woche oder so, so ganz wenig. Wie würde sich das auswirken? Das wissen wir nicht. Also insofern hätte ich da lieber einen Blick drauf. Denn wenn wir jetzt mal zu den Nebenwirkungen kommen, dann können wir ja zum Beispiel mal über Vitamin D reden. Nebenwirkungen ist schon wieder ein blöder Begriff. Zu den unerwünschten Wirkungen durch zu viel, einfach viel zu viel von Vitamin D. Da kann es also kommen zu Übelkeit, Unterbrechen, zu Appetitlosigkeit, ganz unspezifische Symptome eigentlich. Ja, Schwäche, Müdigkeit, Gewichtsverlust, vermehrter Durst, häufigeres Wasserlassen, Kopfschmerzen, Verwirrtheit, Desorientierung, Herzrhythmusstörungen, Nierenprobleme. Das kann passieren. Ich habe es noch nie in der Praxis gesehen. Nie, nie, nie. Ich hatte aber, und deshalb machen wir den Podcast, mal eine Patientin, der habe ich Vitamin D gegeben. Und sie hatte Stunden, nachdem sie es eingenommen hat, das Gefühl, sie wird auf einmal schwach und müde und hat keinen Appetit und hat Kopfschmerzen und fühlt sich verwirrt. Und die hatte tatsächlich nachgelesen, wie sind die Nebenwirkungen von Vitamin D, und hat daraufhin gedacht, sie hätte jetzt schon eine Vitamin-D-Vergiftung, weil sie an einem Tag 20.000 Einheiten genommen hat. Was auch eigentlich total wenig ist. Also es gibt auch Leute, die werden von über das Coimbra-Protokoll behandelt von Ärzten, die nehmen bis zu 320.000 Einheiten pro Tag. Das ist dann halt sehr kontrolliert, ja, aber das muss man auch super kontrollieren. So, aber die hat sich dann gleich verrückt gemacht wegen der 20.000. Und das erleben wir halt immer wieder. Ja, das ist dann diese Verbindung zwischen Internet und und Mikronährstoffen.
Ich glaube, wir müssen jetzt auch noch mal eine kleine Unterscheidung reingeben. Es ist ja auch ein Unterschied, ob ich vielleicht jetzt einmal überdosiert habe oder ob ich es dauerhaft mache.
Absolut, absolut. Und da hat der Michael Hollick zum Beispiel mal eine sehr interessante Geschichte erzählt. Michael Hollick ist derjenige, der um 1970 etwa Vitamin D isoliert hat und beschrieben hat. Und das ist also ein Crack in Bezug auf Vitamin D. Und der hat sein Labor in den USA und arbeitet da heute auch noch. Und der hatte mal einen Anrufer, einen Juristen, der hat angerufen und hat gesagt, Sie haben empfohlen, 2 Esslöffel von einem bestimmten Präparat an Vitamin D zu nehmen. Das habe ich jetzt ein Jahr lang gemacht und ich habe jetzt Bauchschmerzen, Schwäche, mir geht's total dreckig und ich habe mich gemessen, ich habe viel zu viel Vitamin D im Körper, ich werde es jetzt verklagen. Und dann hat der Michael Hollick mit dem nochmal länger gesprochen und die haben herausgefunden, nachdem sie diese Charge an Vitamin D eingeschickt haben, dass dieses Vitamin D nicht verdünnt war, sondern dass dieser Patient 1 Million Einheiten am Tag genommen hat, ein Jahr lang. Und ich meine, der konnte noch anrufen, ja. Und der ist übrigens komplett wiederhergestellt. Also das nur mal so, um nochmal in Bezug zu geben, wie das so aussieht.
Du hast jetzt gerade vorhin auch Zink als Beispiel genommen. Kann ich denn das überdosieren? Und wenn ich es überdosiere, was passiert?
Also man kann Zink theoretisch überdosieren, aber das ist bei Zink schwieriger, weil Zink macht sowieso ganz gerne Übelkeit. Und das ist zum Beispiel eine unerwünschte Wirkung, die ich relativ häufig in der Praxis sehe. Zink reizt den Magen ganz gerne mal. Es gibt Leute, die können Zink nüchtern nehmen, aber das sind nur ganz wenige. Bei den meisten Leuten ist es so, dass sie doch merken, wenn sie das nüchtern nehmen, dass ihnen irgendwann ein bisschen übel wird. Aber diese Übelkeit geht sofort wieder weg. Da muss man im Allgemeinen auch nicht erbrechen oder sowas. Und es ist jetzt auch keine Vergiftungserscheinung oder so. Aber deshalb sage ich auch schon, mit Zink sich zu vergiften ist bestimmt schwierig, weil wenn du eine große Menge an Zink nimmst, wirst du das ausbrechen und dann ist es auch schon wieder gut, ja. Also es gibt Zinkvergiftungen, aber das müssen richtig hohe Dosierungen sein. Ich gehe grundsätzlich nur bis 55 Milligramm aus verschiedenen Gründen oder 60 Milligramm ungefähr. In USA gehen die Leute teilweise auf 150, habe ich vorhin schon mal erwähnt, 150 Milligramm oder noch höher. Und die sehen da natürlich auch noch keine Vergiftungserscheinungen. Also das wird auch immer gerne ein bisschen übertrieben. Aber wenn man jetzt eine Vergiftung hätte, die ich für sehr unwahrscheinlich halte und ich habe es auch noch nie gesehen, dann wäre da eben typisch Übelkeit und Erbrechen, Bauchschmerzen und so weiter, also Magen-Darm-Trakt-Probleme, Kopfschmerzen, Müdigkeit, Schwäche. Ein metallischer Geschmack im Mund wird beschrieben. und Atembeschwerden und auch Beeinträchtigungen des Immunsystems und dann noch der berühmte Kupfermangel. Das ist auch so eine Sache, da sprechen mich die Leute immer an, dass sie sagen, ach, wenn sie mir jetzt hochdosiert Zink geben, dann könnte ich ja vielleicht einen Kupfermangel kriegen. Also da muss ich sagen, bei den Dosierungen, in denen ich Zink gebe, kommt es nicht zum Kupfermangel. Kupfermangel ist eh, deshalb komme ich gerade ins Zögern, ist nochmal ein eigenes Kapitel. Denn es gibt freies Kupfer im Blut und es gibt zellgebundenes Kupfer. Und das sind zwei verschiedene Sorten, so wie wir rotes Kupfer kennen und blaues Kupfer. Ne? Sieht man ja auch. Es gibt ja rotes Kupfer an den früheren Pfennigen oder blaues Kupfer an Wasserleitungen zum Beispiel. Das sind unterschiedliche Kupferarten und wir haben die im Körper auch. Und häufig ist es eben so, dass das freie Kupfer viel zu hoch ist bei den Patienten und das gebundene Kupfer viel zu niedrig. Das hat mich dazu gebracht, oder zu niedrig sein kann sowieso schon per se, das hat dann mit dem Zink gar nichts zu tun, das ist von vornherein so. Das hat mich dazu gebracht, dass ich sage, ich messe das Kupfer gar nicht so gerne. Ich gebe es lieber mal, wenn ich das Gefühl habe, jemand kann nicht gut entgiften. Dafür braucht man es nämlich, weil wichtig ist eigentlich dann die Reaktion des Patienten darauf, tut ihm das Kupfer gut oder macht es ihn gestresst. So, und das ist nämlich nochmal ein ganz eigenes Thema, dieses Thema Kupfermangel. Und ich habe jetzt noch nicht gesehen, dass bei den Dosierungen, die ich gebe, es zu einem Kupfermangel kommt, ja. Das ist einfach viel zu wenig.
Ich finde es jetzt gerade total spannend, weil man merkt, warum es so komplex ist und warum man sich begleiten lassen sollte, wenn man Mikronährstoffe nimmt, weil diese Wechselwirkungen, was, wie, wo, das ist einfach schön, wenn jemand, der Ahnung hat, einen Blick drauf hat. Jetzt leben wir aber ja in dieser Zeit, dass wir alles nachschlagen können, alles nachschauen können. Vermutlich finde ich im Netz auch für jede Version einer Geschichte ein Beispiel. Wie gehen wir denn damit um oder wie wünschst du dir das, dass Patientinnen und Patienten damit umgehen? Das heißt, am besten einfach fragen, ne?
Ja, am besten einfach fragen oder diesen Podcast hören. Also ich mache mir da schon sehr viel Gedanken drüber, was ich gebe und wie viel. Ja, ich bin da sehr vorsichtig und ich lese auch sehr viel Literatur dazu und ich erkundige mich sehr und so weiter. Also das hat schon Hand und Fuß, was ich da mache. Und ich möchte auf keinen Fall jemand schaden. Das ist für mich der höchste Satz, dass ich niemand schade. Das ist mir das Allerwichtigste. Und ich komme ja aus der Homöopathie ursprünglich. Das heißt, ich bin noch mal vorsichtiger. Es gibt wirklich, glaube ich, auch Kolleginnen und Kollegen, die sind ein bisschen resoluter, was diese Sachen betrifft und ein bisschen mutiger. Die sagen, ach, hau mal raus. Gib mal einfach. Ich bin da schon sehr vorsichtig, ja. Aber wenn zum Beispiel, was sehr häufig vorkommt bei uns, jemand einen Selenmangel hat, das müssen wir dann einfach geben, weil das bei uns in Europa nicht richtig vorkommt im Boden. Ja, in den USA zum Beispiel gibt es sehr viel Selen. Und ja, das ist ja auch ein Mikronährstoff, mit dem man sich im Prinzip auch vergiften kann, wenn man das nachliest. Das könnte natürlich in anderen Ländern eher der Fall sein. Zum Beispiel Paranüsse enthalten viel Selen. Und wenn jemand dann in einem Land lebt, wo es Paranüsse gibt und futtert die ohne Ende, dann könnte das schon Symptome machen. Und da ist halt typischerweise dieser Geruch nach Knoblauch so hervorstechend. Auch wieder Müdigkeit, Schwäche, das Übliche, Übelkeit, Durchfall, Bauchgeschichten. Dann vielleicht auch Haarausfall, das traue ich mich gar nicht zu sagen, weil ich habe ganz viele Patienten mit Haarausfall. Haarausfall hat hier eher andere Ursachen als eine Selenvergiftung. Also ich habe auch eine Selenvergiftung noch nie gesehen. Ja, genauso wenig wie eine Zink- oder irgendeine andere Mikronährstoffvergiftung. Habe ich wirklich noch nicht gesehen, dass jemand da zu viel genommen hat. Man bringt es halt ganz gerne auch einfach so in Verbindung. Ja, manche Leute haben zum Beispiel, habe ich auch schon erlebt, aus der Halswirbelsäule irgendwelche Verspannungen in der Halswirbelsäule und entwickeln auf einmal ein Kribbeln in den Fingern und nehmen jetzt seit einiger Zeit B6. Und dann lesen sie im Internet, dass Vitamin B6 zu Neuropathien führen kann, also zu Taubheit und Kribbeln in den Fingern und überhaupt überall. Und dann rufen sie mich an und sagen, ich habe, seit ich das B6 nehme, Kribbeln in den Fingern. Und nun gut, mittlerweile kenne ich das und weiß, dass ich fragen muss, wie geht's denn ihrem Nacken? Ja, wie geht's denn dem Genick? Wie geht's der Halsmuskulatur und der ganzen Wirbelsäule? Und kann darauf dann auch reagieren. Aber das ist zum Beispiel auch eine häufige Frage. Also, wenn wir zum Beispiel über B6 noch reden wollen, da ist es eben so, dass die Menschen denken, wenn sie nachlesen im Internet, eine B6-Vergiftung, uiuiui, kann auftreten, wenn man viel B6 nimmt. Und wir haben ja die Referenzbereiche von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Das ist übrigens auch noch ein Problem. Viele Leute lesen diese Referenzbereiche nach und sagen, mein Gott, ich nehme ja jetzt das 30- oder 200-fache von dem, was die DGE empfiehlt. Da muss man wissen, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die sagt einfach, was kann ich geben? Was ist das Mindeste, womit ich jemand schaden kann, der irgendwie ganz, ganz schlimme Erkrankungen hat und für bestimmte genetische Voraussetzungen und. Also so, dass sie sich total absichern können. Da gebe ich mal lieber nur 3 Milligramm oder so von irgendwas, weil ich könnte sonst einem Menschen, der Genveränderungen und so weiter hat, eventuell damit schaden. So ticken die. Aber wir haben ja das andere Problem. Wir haben ja das Problem, dass die Leute viel zu wenig haben und eigentlich viel mehr brauchen. Und wenn sie das nicht nehmen, kriegen sie Schäden. So, und beim B6 ist es eben so, dass die Referenzbereiche auch deutlich niedriger sind als das, was wir gerade den HPU-Lern zum Beispiel geben. Aber da gibt's eine ganz interessante Sache. Es gibt diese Neuropathie durch B6. Das gilt aber im Prinzip nur für das Pyridoxinhydrochlorid. Das ist die inaktive Form des B6s. Und ich gebe ja nur die aktive. Ich gebe P5P, Pyridoxal-5-Phosphat. Und das gebe ich. Und das Interessante an der Geschichte ist, wenn man das Pyridoxin gibt und man gibt es meinetwegen in 500 Milligramm Dosen, da geht es eigentlich erst los mit den Problemen durch B6, dann verbraucht das Pyridoxin so viel Kofaktoren in der Bildung von P5P, weil aus dem inaktiven Pyridoxin wird ja das aktive P5P. Und dafür braucht es Kofaktoren, also andere Stoffe, um das umwandeln zu können. Und man sagt, dass es, oder es gibt Studien, die zeigen, darüber habe ich auch in meinem Buch geschrieben, was übrigens bald rauskommt, dass diese Kofaktoren so verbraucht werden, dass kein P5P mehr entsteht. Dieses aktive B6 entsteht nicht mehr und dann kommt es eben zu Taubheitsgefühlen und Kribbeln, genau wie bei einem B6-Mangel. Und eigentlich ist nämlich die B6-Vergiftung ein B6-Mangel. Und die Therapie ist, dass man P5P gibt. Also ganz verrückte Sache, ja.
Was jetzt für ein spannendes Thema, weil das ist jetzt so ausgeufert. Ich glaube, da können wir fast noch mehr Episoden zu machen. Aber ich glaube erstmal, Mikronährstoffe sind Lebensmittel, die uns fehlen. Das, glaube ich, kann man als erstes nochmal als Fazit unterschreiben. Unterstützung holen, einfach schauen, ein Profi drauf gucken lassen, was fehlt und dann eine entsprechende Empfehlung geben lassen.
Eine Sache will ich noch sagen.
Wie immer.
Wir haben nämlich nicht über Magnesium geredet. Also bei Magnesium kann zum Beispiel auch noch ein Durchfall auftreten, wenn man zu viel nimmt. Aber dann ist man eigentlich gesättigt mit Magnesium. Also das ist ein Zeichen dafür, dass man genug hat.
Was ja auch eine gute Reaktion und eine geniale Reaktion des Körpers ist.
Genau.
Es ist weg dann.
Eigentlich prima, ja. So, und das waren dann wirklich jetzt so die wichtigsten Mikronährstoffe, würde ich mal sagen, in unserer Praxis. Wie gesagt, du hast schon gesagt, das Thema ufert aus irgendwann. Man kann darüber ganz lange und ganz viel reden. Ja, und damit machen wir jetzt diese Akte erstmal zu.
Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med. Sibylle Freund.